Ja, dann darf ich euch auch alle ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Vielleicht sollte ich mich noch mal kurz vorstellen. Also ich bin der Wilfried, ihr könnt alle gerne du sagen zu mir und sage ich aber auch du zu euch. Ne? Ich komme aus Hessen, aus der Nähe von Kassel. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Mein Großvater hat mal eine landeskirchliche Gemeinschaft gegründet, 1905. Und ich selbst bin in einem Gemeinschaftshaus groß geworden. In meinem Elternhaus war die Stubenversammlung, die Stund, landeskirchliche Gemeinschaft. Der EC-Jugendbund hat sich bei uns versammelt. Ich war EC-Jugendbundleiter. Ich war Prediger einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Ihr seht, ich komme aus dem gleichen Hintergrund wie die meisten von euch. Und ich kann euch alle gut verstehen, auch im Blick auf dieses hochsensible Thema. Ich bin mit 6 Wochen über einen Taufstein gehalten worden von meinen Eltern und Pateneltern und ein gläubiger Pfarrer. Da standen 7 Wiedergeborene um den Taufstein und haben mich, kleinen Knirps, darüber gehalten. Also ich komme aus dem gleichen Hintergrund wie ihr und möchte versuchen, dieses Thema so behutsam, aber auch hoffentlich biblisch klar zu präsentieren. Ich weiß, dass es heikel ist und ich habe auch beobachtet, man kann mit vielen Gläubigen über alles in Ruhe diskutieren, über jedes Thema, auch über die Entrückung und über die Frage des Calvinismus und diese Dinge. Aber wenn es an die Taufe geht, da kommen auf einmal irgendwoher so Emotionen hoch. Und ich hoffe, das wird heute nicht der Fall sein. Wir können in aller Ruhe über das Thema nachdenken, ganz geschwisterlich im Geist Christi. Niemand muss mit dem, was ich sage, übereinstimmen, aber ich würde mich freuen, wenn ihr alle in Ruhe zuhört, es bewegt und vielleicht ist doch der eine oder andere Gedanke dabei, der euch überzeugt und wenn nicht, dann eben nicht. Dann bleibt ihr bei eurer Sichtweise. Die biblische Lehre von der Taufe. Wir fangen mal vorne an, wir werden noch eine ganze Reihe Bibelstellen hier sehen, aber die Bedeutung der Taufe, das griechische Wort für Taufen ist, wie wir wahrscheinlich alle wissen, Baptizo. Da kommt das Wort Baptist her oder Baptisten. Ja, Baptizo bedeutet eintauchen, untertauchen. In welchem Zusammenhang wurde dieses Wort gebraucht, Baptizo? Wenn Stoffe gefärbt wurden und wurden in das Färbemittel hineingetaucht, dann wurden sie baptistiert, ja, also dann wurden sie ein- und untergetaucht. Und es leuchtet ein, dass die ganz in dieses Mittel hinein mussten. Die mussten ganz runter, um durchdrungen zu werden von diesem Färbemittel. Ein Schiff, das unterging, von dem sagte man, es ist getauft worden, es ist untergegangen. Nicht nur so ein bisschen in Schieflage, untergegangen, gesunken, weg, unter Wasser. Das war getauft. So wurde dieses Wort gebraucht. Taufen meint also nicht nur besprengen. Für besprengen, also mit Wasser oder mit einer anderen, mit Blut besprengen, da gebraucht die Bibel ein ganz anderes Wort als wie dieses Wort Baptizo. Das bedeutet eintauchen, untertauchen. Schon Johannes der Täufer taufte an einer tiefen Jordanstelle. Es wird extra betont, dass er an einer Stelle taufte, wo viel Wasser war. Der Jordan ist oft nur kniehoch. Und er taucht an einer Stelle, wer schon in Israel war, hat die Taufstelle sicher gesehen, wo viel Wasser war, wo das Wasser 2,50 Meter tief ist. Und er konnte die Menschen wirklich untertauchen, unter Wasser. Dann haben wir ja noch ein Bild in der Bibel, also hier einmal das Einfärben und das Schiff, das unterging. Und Johannes der Täufer hat nicht nur besprengt, er hat untergetaucht. Da sehen wir es nochmal. Dann, die Taufe ist auch ein Bild von der Grablegung und Auferstehung. So wird es zum Beispiel gebraucht in Römer 6, in diesem Abschnitt, den wir jetzt nicht lesen können. Wir können nicht alle Stellen aufschlagen. Aber da spricht Paulus von der Bekehrung und Wiedergeburt. Und was ist in dem Augenblick geschehen? Wir hatten erkannt, dass wir Sünder sind, dass wir vor einem heiligen Gott nicht bestehen können. So wie dieser Mann, der weit gereist ist, um den Evangelisten zu treffen, von dem der Bruder eben erzählt hat in der Einleitung und der sich dann bekehrte. Er hatte gemerkt, er muss Buße tun, er muss umkehren. Sein Leben muss unter die Herrschaft Jesu Christi kommen. Und da hat er im Bild gesprochen sein Leben in den Tod gegeben und ist mit Christus auferstanden. Wir wurden mit Christus begraben und sind mit ihm auferstanden, als wir den Herrn Jesus als Herrn und Retter angenommen haben. Unser bis dahin gelebtes Leben, egal ob es 12 Jahre waren oder 22 wie bei mir oder 92 Jahre, das ganze gelebte Leben wird in den Tod gegeben und muss völlig runter ins Grab. Ist vorbei, ist aus. Und dann kommt man wieder nach oben, man steht auf zu einem neuen Leben, wo Christus der Herr ist. Und wie kann man diesen Vorgang, der im Herzen eines Menschen geschieht, besser ausdrücken in Form einer Taufe, wie wenn ein Mensch untergetaucht wird, unter Wasser? Und das bedeutet, sein altes Leben, das nicht unter Jesu Herrschaft stand, ist vorbei und er ist wieder aufgetaucht zu neuem Leben. Diese Wiedergeburt geschieht nicht im Augenblick der Taufe. Das ist bereits geschehen, schon längst geschehen. Aber in der Taufe wird es noch einmal vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugt. Ich bin mit Christus gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Wir bekennen das bei der Taufe vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Wir sehen sowohl die Worte, die gebraucht werden, nämlich mit Eintauchen, Untertauchen, als auch dieses Bild von der Grablegung und Auferstehung. Das spricht beides für eine Taufe durch Untertauchen und wieder Auftauchen. Bei der Taufe bezeugen wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt durch das Untergetauchtwerden, dass wir mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden sind, ganz gleich wie viele Wochen oder Jahre unsere Bekehrung bereits zurückliegt. Ich habe Menschen erlebt, die haben sich taufen lassen, nachdem ihre Bekehrung schon über 40 Jahre zurücklag. Natürlich macht da der Bekenntnischarakter nicht mehr so viel Sinn. Wenn die Leute in den 40 Jahren nicht gemerkt haben, dass dieser Mensch ein Christ ist, dann werden sie es durch die Taufe auch nicht merken. Ja? Da macht der Bekenntnischarakter dann nicht mehr so viel Sinn. Aber sie hatten es eben erst dann erkannt, 40 Jahre nach ihrer Bekehrung. Und trotzdem haben sie dann bei ihrer Taufe bezeugt, wir sind damals mit Christus gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Was lehren die beiden großen Kirchen? Ja, wir haben noch einige Störfaktoren hier unter uns, aber das kriegen wir alles langsam nach und nach in den Griff. Die Türe ist jetzt gesichert, die Handys sind hoffentlich bald alle aus oder auf stumm geschaltet. Nur Rettungskräfte müssen immer erreichbar sein und dann können wir weiter dem Thema folgen. Was lehren die beiden großen Kirchen über die Taufe? Ich denke, fast alle von uns, wenn nicht sogar alle, kommen aus einer der beiden großen Kirchen. Ich auch, aus der evangelischen. Meine Frau nicht, die kommt aus der römisch-katholischen Kirche, war sogar katholische Religionslehrerin früher in Österreich. In beiden großen Kirchen wird die Taufe als Sakrament verstanden. Das ist so, das ist Tatsache. Da wird die Taufe als Sakrament gesehen und Sakrament bedeutet sowohl Heilszeichen als auch heilbringendes Mittel, Gnadenmittel. Die katholische Kirche verwendet oft diesen Begriff, Gnadenmittel, aber auch heilbringendes Mittel. Zuerst war es mehr als Zeichen gedacht, aber im Lauf der Kirchengeschichte wurde Sakrament immer mehr als heilbringendes Mittel, als Gnadenmittel verstanden. Und Augustin hat diesen Sakramentsbegriff geprägt, schon im 4. Jahrhundert nach Christus. Er sagte, kommt das Wort zum Element, so wird daraus ein Sakrament. Das ist so ein Merkspruch, ja, den jeder lernen muss, der Theologie studiert. Kommt das Wort zum Element, so wird daraus ein Sakrament. Zum Beispiel, wir feiern nachher das Mahl des Herrn. Wir feiern es als ein Gedächtnismahl. Für uns ist das Mahl des Herrn kein Sakrament. Aber in der römisch-katholischen Kirche ist es ein Sakrament. Sie folgen der Sakramentslehre von Augustin. Sie sagen, das Wort ist, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist der Befehl Jesu Christi. Das Element ist Brot und Wein. Kommt das Wort zum Element, so wird daraus ein Sakrament, lehrt die katholische Kirche. Genauso bei der Taufe. Jesus Christus sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das Wort und das Element ist das Wasser. Kommt das Wort zum Element, so wird daraus ein Sakrament. So wurde aus der Taufe ein Sakrament, ein heilbringendes Mittel. Bei der Krankensalbung, Jakobus 5, das ist biblisch, das lehrt die Schrift, das praktizieren wir auch in unserer Gemeinde. Jakobus sagt, ist jemand krank, so rufe er die Ältesten der Gemeinde, dass sie ihn salben mit Öl, das ist das Wort. Öl ist das Element. Kommt das Wort zum Element, so wird daraus ein Sakrament. In der römisch-katholischen Kirche ist die Krankensalbung ein Sakrament. Die letzte Ölung, sagt der Volksmund. Ja, das Sterbesakrament. Seht ihr? Sakramentslehre der katholischen Kirche heißt, Dinge werden zum heilbringenden Mittel. Sie bringen einem Menschen das Heil. Diese Kombination immer aus einem Wort und dem Element. Dann steht in dem dicken Lehrbuch Neuner und Roos der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung. Wer hier aus dem Katholizismus kommt, der kennt dieses Buch. Jeder katholische Priester hat dieses Buch zu Hause. Ich hab's auch wenn ich kein katholischer Priester bin. Ja? Die Taufe steht da, ist das Sakrament, seht ihr, das also heilbringende Mittel, das den Menschen von der Erbschuld, von der Erbsünde und der persönlichen Schuld befreit, das in Christus und seiner Kirche eingliedert, durch die Taufe. Gemeint ist natürlich die Kindertaufe oder in welchem Alter auch immer, wenn ein Mensch mit katholischer Taufe getauft wird. Es ist also die Pforte zu neuem übernatürlichen Leben. Da kommt die Wiedergeburt, das übernatürliche, göttliche Leben in einen Menschen, wenn er getauft wird, über einen Taufstein gehalten wird. Die Taufe ist heilsnotwendig, lehrt die katholische Kirche. Darum darf jede Krankenschwester im Krankenhaus eine Nottaufe vollziehen, weil nach katholischer Lehre, wenn das Kind nicht getauft ist, dann kann es nicht in den Himmel kommen. Stellt euch mal vor. Gesundheit. Die Taufe bewirkt die Nachlassung der Erbsünde, aller persönlichen Sünden sowie aller Sündenstrafen, ferner die Mitteilung der heiligmachenden Gnade, die Eingliederung in Christus, die Zugehörigkeit zur Kirche. Schaut mal, was hier in so wenigen Sätzen gesagt wird an Irrlehre, an falscher Lehre. Wenn das so einfach wäre, dann bräuchte man nur alle Menschen einfach taufen und schon können sie nicht mehr verloren gehen. Ja? In der Taufe liegt das ganze Heil für einen Menschen drin. Wenn das so wäre, das ist aber nicht so. Und diese Sicht entstand erst nachweislich im 2. Jahrhundert nach Christus. Wir finden in der Bibel keine einzige Säuglingsbesprengung. Keine einzige. Das entstand erst im 2. Jahrhundert und hier im 4. Jahrhundert wurde es durch die Lehre durch Augustin so zementiert und so ist es bis heute geblieben. Kommen wir zur evangelischen Kirche. Da habe ich eine Taufordnung der badischen Landeskirche. Ich habe nicht die sächsische, ich habe jetzt die badische, aber das sind alles evangelische Landeskirchen. Da heißt es, die Kirche tauft im Gehorsam gegen den Befehl Christi. In der heiligen Taufe nimmt der dreieinige Gott selbst den Menschen an sich. Wo steht das in der Bibel? Wer kann mir das in der Bibel zeigen? Löst ihn vom Fluch der Sünde und des Todes. Wo steht das? Wendet ihm als seinem Kinde alle guten Gaben zu und gliedert ihn seiner Gemeinde ein. Dies will vom Getauften täglich neu in Dankbarkeit geglaubt und in tätiger Liebe bezeugt werden. Das haben die wenigstens noch hinzugefügt hier, die Evangelischen, ja. Aber trotzdem, auch das kann man mit der Bibel, mit keiner einzigen Bibelstelle belegen. Es entspricht kirchlicher Ordnung, dass die Kinder bald nach ihrer Geburt getauft werden, deswegen Säuglingstaufe. Durch die Taufe wird der Mensch Glied der Gemeinde Jesu Christi. Deshalb sollen die Kinder in der Kirche und am besten einem Gottesdienst der Gemeinde getauft werden. Kirchliche Lebensordnung, die heilige Taufe, von der Evangelischen Landeskirche von Baden, wo ich lange Zeit gelebt habe. Seht ihr, das Entscheidende ist hier, das ist auch wieder der Sakramentalismus. Gott nimmt in der Taufe den Menschen an sich, löst ihn vom Fluch der Sünde und wendet ihm als seinem Kind alle guten Gaben zu und gliedert ihn in die Gemeinde ein. Es tut mir leid, das stimmt nicht mit der Bibel überein. Da wird in die Taufe etwas hineingelegt, was die Schrift nicht sagt, was aus der sogenannten Lehrtradition kommt. Und das nenne ich Sakramentalismus. Sakramentalismus heißt, da wird alles in Sakramente hineingelegt, was die Bibel in eine lebendige Glaubensbeziehung an Gott und sein Wort legt, wird hier in bestimmte kirchliche Handlungen hineingepackt. Heute lehrt die römisch-katholische Kirche insgesamt 7 Sakramente. Die katholische Lehre ist eine einzige Sakramentsreligion. Da hängt alles an diesen 7 Sakramenten. Von der Taufe bis zum Sterbesakrament, bis zur letzten Ölung. Alles baut auf die 7 Sakramente. Wenn du die hast, hast du gute Chancen, in den Himmel zu kommen. Du kannst zwar nicht sofort wissen, ob du in den Himmel kommst, weil du erst noch im Fegefeuer deine lässlichen Sünden abbüßen musst, aber du hast gute Chancen, dass du am Ende in den Himmel kommst. Die Neuapostolische Kirche, seine Sekte, lehrt 3 Sakramente, Taufe, Mahl des Herrn und Versiegelung durch Handauflegung eines neuapostolischen Stammapostels oder überhaupt Apostels. Und die Evangelische Kirche lehrt 2 Sakramente, Taufe und Abendmahl. Und jetzt kommt's. Die Bibel lehrt nur ein Sakrament, ein einziges. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wo ist das ewige Leben? Nicht in der Taufe, nicht im Mahl, nicht in der Versiegelung, nicht im Sterbesakrament. Das ewige Leben ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ihn muss man haben. Wer Christus nicht hat als seinen Herrn und Retter, dem nützen alle Sakramente nicht, die Kirchen und Sekten anbieten. Kein Sakrament bringt den Menschen in den Himmel. Es gibt in diesem Sinn nur ein Sakrament, ein heilbringendes Mittel. Das sagt die Bibel. Jesus Christus ist unser heilbringendes Mittel. Mittel ist falsch. Unser heilbringender Mittler. Er ist ja eine Person, nicht eine Sache, ein Mittel. Wenn das jeder verstanden hätte hier heute Morgen, das wäre wichtiger als das, was ich über die Taufe sage. Wir brauchen Jesus Christus. Er will in unser Leben kommen und er kommt nicht auf sakramentalem Weg. Ich war getauft mit 6 Wochen. Ich war mit 14 Jahren konfirmiert. Aber der Pfarrer hatte mich rauskonfirmiert aus der Kirche, genau wie viele von euch auch, anstatt rein, ja? Und erst mit 22,5 Jahren habe ich in einer bewussten Glaubensentscheidung Jesus Christus als meinen Herrn und Retter angenommen. Niemand hat mich gezwungen, ich war ganz alleine. Niemand hat mich manipuliert. Es war eine Sache zwischen Gott und mir. Und so kannst du auch das ewige Leben in Christus Jesus ergreifen. Heute Morgen, hier an diesem wunderbaren Mai-Sonntag. Es gibt also lediglich ein heilbringendes Mittel. Es ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Wir glauben nicht an eine alleinselig machende Kirche. Wir glauben an einen alleinselig machenden Herrn. Und er heißt Jesus Christus. Das ist ein großer Unterschied. Die Kirche wird uns nicht in den Himmel bringen. So, ich habe einen neuen Gedankengang. Einwände gegen die biblische Taufe. Ich verstehe das gut, weil ich mich ehrlich gesagt 11 Jahre lang gegen die Taufe gewehrt habe. Ich habe sogar anderen Menschen, die sich taufen lassen wollten, auf biblische Weise, versucht, die Taufe auszureden. Habe ich getan. Aber hat zum Glück keinen Erfolg gehabt. Die haben sich trotzdem taufen lassen, obwohl ich ihnen das ausreden wollte, ja. Schaut, ich kenne die Argumente gut. Ich habe sie zum Teil selbst so vertreten, wie sie jetzt hier auf der Leinwand stehen. Da kommt jemand und sagt, ich bin zwar als Säugling besprengt worden, aber ich bin ja später zum Glauben gekommen. Ich habe mich ja später bekehrt. Mit 15, mit 35, mit 65. Ich habe mich ja bekehrt. Die Reihenfolge ist ja nicht wichtig. Meine Kindertaufe hat jetzt eben später ihre Gültigkeit für mich bekommen. Das ist das sogenannte Scheckmodell. Da wird die Erlösung als eine Scheckgutschrift gesehen. Ich habe die schon auf meinem Konto. Seit Geburt ist die Erlösung da schon auf meinem Konto, oder sagen wir, seit meiner Kindertaufe meinetwegen ist sie auf dem Konto. Und später, als ich mich bekehrt habe, habe ich sie abgehoben. Und da wurde meine Taufe nachträglich gültig. Die Reihenfolge stimmt nicht. Ich wurde zuerst getauft und später kam ich zum Glauben. Aber macht nichts. Ich habe dann später meine Taufe nachträglich gültig gemacht. Das ist das sogenannte Scheckmodell. Hört sich prima an. Nur zeig mir in der Bibel eine Stelle, die das belegt. Zeig mir eine Schriftstelle, mit der du das rechtfertigen kannst. Hat mir dann auch einer gesagt, hat gesagt, ja, das ist alles schön, was du mir sagst, aber wo steht das in der Bibel? Und ich musste in meinem Herzen sofort ihm Recht geben. Dafür habe ich keine Bibelstelle. Das sind nur schöne menschliche Argumente. Was lehrt die Bibel über die Reihenfolge von Glaube und Taufe? Was lehrt die Bibel? Ist es egal, zuerst taufen als kleine Kinder und später zum Glauben kommen? Oder was sagt die Bibel dazu? Wir werden im Neuen Testament folgende Reihenfolge finden. Zuerst kommt immer das Wort, wird das Wort verkündigt. Am Anfang ist das Wort. Dann glauben Menschen, sie ergreifen das Wort in ihrem Herzen. Sie lassen sich taufen und danach tun sie Werke. Nicht Werke, um gerettet zu werden, sondern Werke des Glaubens. Der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Darf ich euch das mal zeigen? Immer die gleiche Reihenfolge. Schaut, Matthäus 28, 18 bis 19, kennen wir alle, der sogenannte Taufbefehl, ja? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, geht nun hin, das ist das Wort, Jesus Christus sendet seine Jünger aus, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern, indem sie glauben, indem sie das Evangelium ergreifen, indem ihr diese tauft, dann sollen sie getauft werden und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Dann sollen sie die Werke tun. Dann sollen sie den Glauben leben. Seht ihr die Reihenfolge? Wort, Glaube, Taufe, Werk. Hier schon im sogenannten Taufbefehl, wenn wir das so nennen wollen. In Apostelgeschichte 2, das ist die Predigt des Petrus an Pfingsttag in Jerusalem, als sich 3000 Menschen bekehrten, da seht ihr den Unterschied zwischen Urgemeinde und Endzeitgemeinde. In der Urgemeinde genügte eine Predigt und 3000 haben sich bekehrt. Heute 3000 Predigten, bis sich einer bekehrt. So hat sich das geändert, ja, zur Endzeitgemeinde hin. Aber wir freuen uns über jeden, der sich bekehrt. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, sagt Petrus, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das ist das Wort, das Petrus ihnen predigt. Er predigt ihnen das Evangelium. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz gegeben und von den Toten auferweckt, die nun sein Wort aufnahmen, die diese Botschaft annahmen, die sich dagegen nicht mehr sträubten, ließen sich taufen. Seht ihr, zuerst Wort, Glaube, Taufe, und es wurden an diesem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Jetzt leben sie das aus, jetzt tun sie die Werke. Seht ihr wiederum die Reihenfolge? Wort, Glaube, Taufe, Werk. Ist doch interessant, ganz schlichte Aussagen in der Bibel. Ich möchte euch ganz überzeugen davon, dass wir überall diese Reihenfolge finden, ohne Ausnahme. Apostelgeschichte 8, 5 bis und 12. Philippus aber ging hinab in die Stadt Samarias. Jetzt breitet sich das Evangelium aus zu den Samaritanern, das sind Halbjuden. Zuerst war es nur bei den Juden in Jerusalem. Jetzt, das sind Halbjuden, und predigte ihnen den Christus, das Evangelium, das Wort. Als sie aber dem Philippus glaubten, seht ihr, Glaube, wurden sie getauft, Taufe, sowohl Männer als Frauen. Wer wurde getauft? Männer und Frauen. Hat denn Lukas hier in der Apostelgeschichte die Kinder vergessen? Da wurden keine Kinder getauft, schon gar keine Säuglinge. Männer und Frauen ließen sich taufen, sagt die Schrift. Ein Kind kann getauft werden. Wir haben einmal einen 11-jährigen Jungen getauft. Der hatte das Evangelium ganz klar verstanden, der war bekehrt und er hatte auch die Taufe verstanden. Besser als viele Erwachsene. hatte der Junge die Taufe verstanden. Ich habe selbst mit ihm das Taufgespräch geführt. Den haben wir getauft. Aber meistens taufen wir so 15, 16 aufwärts. Ja? Da haben wir keine Schablone festgelegt, aber der Betreffende muss ganz klar errettet sein und er muss auch die Taufe verstanden haben. Apostelgeschichte 8, 35 bis 40, auch ein ganz bekanntes Beispiel. Der Kämmerer. Warum hieß der Kämmerer? Der hat sich um seine Seele gekümmert, ja? Darum hieß der Kämmerer. Also ihr seht, Philippus tat seinen Mund auf und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Wort, das Evangelium wird verkündigt. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Offensichtlich hatte Philippus, als er ihm das Evangelium erklärte, ihm auch schon gesagt, wenn du das annimmst, wenn du Christus annimmst, dann sollst du getauft werden. Glaube und Taufe gehört zusammen, wie siamesische Zwillinge. Die kann man nicht ohne Schaden voneinander trennen. Was hindert mich, getauft zu werden, fragte er. Er sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er bezeugt seinen Glauben. Er hat den rettenden Heilsglauben. Habt ihr schon mal einen 6 Wochen alten Säugling gesehen, der den rettenden Heilsglauben bezeugen kann? Und das kann auch ein 3-jähriges Kind noch nicht. Keine Kleinkinder und Säuglinge. Kinder ab einem bestimmten Alter, ja. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, glaube. Und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab und er taufte ihn und er zog seinen Weg mit Freuden. Da sehen wir schon ein Werk, in Anführungsstrichen eine Frucht. Er hat schon Freude und hat auch das Evangelium dann weitergesagt. Die Legende sagt oder die Geschichtsschreibung, dass die koptischen Christen in Ägypten auf diesen Mann zurückgehen, weil er zurückging und das Evangelium dort verkündigt hat. Ihr seht wiederum Wort, Glaube, Taufe, Werk, Frucht. Noch ein Beispiel. Die Lydia haben wir auch meine Frau. Und eine Frau mit Namen Lydia, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde, die Verkündigung, das Wort, das Evangelium. Als sie aber getauft worden war, ihr wird nicht ausdrücklich gesagt, dass sie also glaubte, aber natürlich wurde sie nur als Gläubige getauft, denn der nächste Satz sagt es ja, sie und ihr Haus bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei. Und die Apostel sahen, dass sie an den Herrn gläubig geworden war, so kehrt in mein Haus ein und bleibt Werk. Hier ist jetzt mal Taufe und Glaube in der Reihenfolge vertauscht, aber das ist nur berichtstechnisch. Ja? Sie war vorher zum Glauben gekommen, sonst wäre sie nicht getauft worden. Wir sehen wieder Wort, Glaube, Taufe, Werk. Und eine letzte Stelle, dann soll es genügen. Ich folge hier einer Auslegung von Balthasar Hubmaier. Ich werde ihn gleich euch zeigen auf der nächsten Folie. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen Wort, Paulus und Silas im Gefängnis von Philippi. Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, verkündigen ihm das Evangelium und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Sie sagen nicht, du brauchst bestimmte Sakramente, um in den Himmel zu kommen. Du musst zur Kirche gehören. Nein, glaube an den Herrn Jesus, das heilbringende Mittel, den Mittler, den Gott uns gegeben hat. Glaube an ihn. Und er nahm sie in jener Stunde zu sich, wusch ihnen die Striemen ab. Da sehen wir schon ein Werk. Das geht hier vor. Das ist erste Hilfe, die er leistet sozusagen. Und er ließ sich taufen und all die Seinen sogleich. Ihr seht wieder Wort, Glaube, Taufe, Werk. Hier das Werk vorher, weil er ihnen sofort helfen musste, bevor sie taufen konnten. Die hatten den Rücken blutig. Ihr seht, wir werden das gleich klären, wenn es hier zweimal jetzt hieß, er ließ sich oder sie ließ sich taufen und ihr ganzes Haus. Da kommen ja manche und sagen, ja, es gibt doch die Haustaufe. Da waren doch vielleicht kleine Kinder und Säuglinge dabei. Wir werden das gleich klären, ob das so war. Ihr seht ihr Balthasar Hubmaier, er hat diese Schrift geschrieben von der christlichen Taufe der Gläubigen 1525. Er war einer der ersten Täufer, 1517 die Reformation. Und 8 Jahre später hat ein gewisser Felix Manns in Zürich einen gewissen Konrad Grebel getauft durch Untertauchen in der Limmat, in dem Fluss, der durch Zürich fließt. Sie wurden wenige Zeit später in demselben Fluss ertränkt. Von Evangelischen. Zwingli hatte seine Finger im Spiel. Und es liegt eine gewisse Schuld über der evangelischen Kirche in Deutschland, weil nachweislich die evangelische Kirche beteiligt war am Tod von 70.000 Täufern, die getauft wurden, nur weil sie diese biblische Wahrheit der Taufe ernst nahmen, wurden sie getötet, wurden sie ertränkt. Balthasar Hubmaier wurde in Wien auf dem Scheiterhaufen verbrannt, nur wegen dieser Lehre von der Taufe, und seine Frau wurde 3 Tage später in der Donau in Wien ertränkt. Haben sie ein bisschen humaner gemacht bei seiner Frau, ja, nur ertränkt. Stellt euch vor, diese Menschen haben ihr Leben gegeben für diese Wahrheit, weil sie gesehen haben, die Schrift lehrt das, und ihnen war das so wichtig, dem Herrn da gehorsam zu sein, dass sie ihr Leben riskiert haben und geopfert haben für diese Wahrheit. Jetzt kommt die Frage, wir sind immer noch bei der Reihenfolge. Wir haben jetzt gerade das Zeugnis der Schrift gesehen, was die Schrift lehrt. Glaubt. Erst Verkündigung, das Wort, dann der Glaube, dann die Taufe und dann das Werk. Wer erlaubt uns nun, die oben beschriebene Reihenfolge Wort, Glaube, Taufe, Werke umzudrehen? Wer erlaubt uns das? Spurgeon sagt, und er ist doch über allen Zweifel erhaben bei uns, ja, obwohl er ein Baptist war, ist er auch bei allen Gemeinschaftsleuten ganz oben auf der Skala. Alle lieben Spurgeon. Stell dir vor, eine Herrin sagt zu dem Dienstmädchen: Marie, wische den Staub von den Tischen und Stühlen und Büchern, fege das Empfangszimmer aus und wische es am Ende feucht aus. Wie würde wohl die Hausherrin oder der Hausherr reagieren, wenn die Magd die Reihenfolge einfach auf den Kopf stellen würde? Wenn sie zuerst wischen würde und dann fegen und am Schluss staubsaugen, ja, das macht keine Hausfrau so in dieser Reihenfolge. Wie würde die Herrin oder der Herr reagieren? Und da sagt Spurgeon: darum lassen nie die biblische Ordnung außer Betracht. Wenn Gott bestimmt 1, 2, 3, dann sage du nicht 3, 2, 1. Mach es nicht wie dieses Dienstmädchen, dass es auf den Kopf stellt. Die biblische Reihenfolge lautet: hören, glauben und getauft werden. Nicht umgekehrt. Wir kommen zu einem zweiten Einwand. Aber die Schrift berichtet doch von Haustaufen. Könnten da nicht Kinder und Säuglinge dabei gewesen sein? Das ist eine berechtigte Frage. Wenn es da heißt, wurden getauft mit ihrem ganzen Haus. Zum Beispiel wird das auch gesagt von Cornelius und sein Haus in Apostelgeschichte 10. Da kommt das zum ersten Mal vor mit der Haustaufe. Aber wenn wir mal genau auf den Zusammenhang achten: getauft wurde, wer den Heiligen Geist empfangen hatte, wird gesagt in Apostelgeschichte 10, 47, 48. Der Heilige Geist war zuvor auf alle gekommen, die dem Wort zuhörten. Das schließt kleine Kinder und Säuglinge aus. Die konnten dem Wort noch nicht zuhören, auf die fiel nicht der Heilige Geist. Es meint ganz klar die Erwachsenen oder die, die schon in der Lage waren, die Verkündigung zu hören, zu verstehen, aufzunehmen und darauf zu reagieren. Da sagt man so schnell, ja, und sein Haus. Aber der Zusammenhang definiert hier in diesen Versen, wer das war, wer dazu gehört hat und wer getauft wurde. Keine Kinder, Kleinkinder und Säuglinge, offensichtlich. Lydia und ihr Haus haben wir eben gesehen. Vers 40 zeigt, dass im Haus der Lydia Brüder waren, also Menschen, die an Christus glaubten. Diese waren getauft worden. Da steht nicht, dass da kleine Kinder und Säuglinge getauft wurden. Nicht in jedem Haus, das es gibt, sind kleine Kinder und Säuglinge. Wenn ich jetzt zu euch nach Hause käme, da wären nicht überall kleine Kinder und Säuglinge. Bei dem einen oder anderen ja, bei jüngeren Familien. Aber nicht bei allen sind kleine Kinder und Säuglinge. Und so auch nicht bei der Lydia, von der wir nicht mal wissen, ob sie verheiratet war. Wahrscheinlich nicht. Der Gefängniswärter und sein Haus. Paulus und Silas predigten das Wort allen, die im Haus waren, haben zuerst allen gepredigt. Der Wärter und seine Angehörigen wurden getauft. Dann heißt es, dass sich sein ganzes Haus mitfreute, dass er an Gott gläubig geworden war. Überleg mal, hätten sich kleine Kinder und Säuglinge mitfreuen können, zumal wenn sie nachts aus dem Schlaf gerissen worden wären, zumal in einer Welt, in der der christliche Glaube mit dem Tod bedroht war, da konnten sich nur die mitfreuen, die selbst sich auch bekehrt hatten, die selbst das Evangelium angenommen haben. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Ungläubiger freut, wenn sich ein anderer bekehrt. Der sagt, hast du einen Vogel, bist du, Entschuldigung, Andreas, da freut sich doch kein Ungläubiger, die sagen, bist du bescheuert, die haben Angst, dass sie jetzt verfolgt werden, wenn sich das Familienoberhaupt, der Sippenälteste, wenn der sich bekehrte, jetzt können wir alle in Sippenhaft genommen werden, jetzt können wir alle getötet werden. Die waren in Sorge, aber weil sie sich mitbekehrt haben, wurden sie auch mitgetauft. Der Zusammenhang zeigt das ganz klar. Da waren keine kleinen Kinder und Säuglinge dabei. Die hätten sich nicht an diesen geistlichen Vorgängen überhaupt beteiligen können, schon gar nicht mitten in der Nacht. Und zum anderen hätten sie sich nicht mitgefreut. Ungläubige hätten sich über eine Bekehrung kaum gefreut, vor allem nicht in einer Zeit, in der die Christusnachfolge den Kopf kosten konnte. Noch ein Beispiel, Crispus und sein Haus in Apostelgeschichte 18. Ich weiß, ihr könnt jetzt nicht alle so schnell folgen. Ihr könnt nachher diese kleine Schrift haben. Was hindert mich, getauft zu werden? Da steht das alles ganz genau drin, ja. Auch diese Haustaufen, die wir gerade hier anschauen, steht da alles drin. Könnt ihr dann in Ruhe zu Hause nochmal nachlesen. Crispus und sein Haus, Vers 8, Apostelgeschichte 18, zeigt eindeutig, dass alle Hausgenossen des Synagogenvorstehers von Korinth alt genug waren, um glauben zu können, denn alle Getauften hatten aktiv zugehört. Da steht ein Wort im Griechischen, das meint ein aktives Zuhören, so wie ihr mir jetzt aktiv zuhört. Ihr sitzt nicht einfach da und das rauscht an euch vorbei, ihr hört mir gerade aktiv zu. Ich sehe das von hier vorne, wenn einer schläft. Ja, das sehe ich. Und noch ein Beispiel. Die Familie der Stephanas in 1. Korinther 1, 16 steht, dass die auch getauft wurden. Ja, das Haus der Stephanas. Von demselben Personenkreis wird in 1. Korinther 16, 15 gesagt, dass sie sich in den Dienst der Heiligen gestellt haben. Das können Kleinkinder und Säuglinge nicht. Seht ihr, wie genau die Bibel ist? Selbst auch bei dieser Haustaufe gibt sie uns 16 Kapitel später den Hinweis, diese Leute haben sich in den Dienst der Heiligen gestellt. Kleine Kinder und Säuglinge können das nicht. Bei allen 5 Haustaufen haben wir biblische Argumente, die uns zeigen, es waren Menschen, die das schon verstehen konnten, erfassen konnten, annehmen konnten, ganz bewusst, willentlich. Und das können Säuglinge und Kleinkinder nicht. Kinder ab einem bestimmten Alter ja, aber nicht Kleinkinder und Säuglinge. Es geht nicht. Wir sind bei Einwänden. Wir haben gerade geklärt, erstens, die Reihenfolge, ist nicht die Reihenfolge unwichtig? Nein, die Reihenfolge ist wichtig, so wie die Bibel sagt. Dann haben wir geklärt, ob bei den Haustaufen nicht auch Kleinkinder und Säuglinge dabei gewesen sein können. Eindeutiger Befund, nein. C, die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Wer so argumentiert, der sagt damit aus, dass er für den Herrn nur das tun will, was heilsnotwendig ist, also sprich, was ihn in den Himmel bringt. Und bei allen anderen Dingen kann Gott schauen, wo er bleibt. Ja? Ich mache nur das, was mich in den Himmel bringt und der Rest ist mir wurscht. Willst du wirklich so eine Haltung an den Tag legen? Der Mensch, der nur tun will, was er zu seinem Seligwerden für wesentlich hält, wird nur seine eigene Haut retten wollen und Christus kann seinetwegen bleiben, wo er will, sagt wiederum Spurgeon. Deutliche Worte. Wollen wir uns wirklich so verhalten? Es stimmt, der Schächer, der neben Jesus starb, er wurde nicht mehr getauft. Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da haben wir ein Beispiel, wo jemand ungetauft in den Himmel kommt. Ja, aber so, willst du auch dem Schächer nachfolgen? Dann musst du aber auch gekreuzigt werden. Dann brauchst du nicht getauft werden. Kannst dir aussuchen. Lieber gekreuzigt werden oder lieber getauft werden. Das ist das einzige Beispiel in der Bibel, wo jemand ungetauft in den Himmel geht. Und das zeigt tatsächlich, An der Taufe hängt das Heil nicht. Noch nie hat eine Taufe einen Menschen in den Himmel gebracht. Auch den Schächer nicht. Der Glaube an Jesus hat ihn gerettet. Das war das heilbringende Mittel, wie wir gesehen haben. Und trotzdem wollen wir doch nicht diese Haltung an den Tag legen und heute sagen, naja, ist nicht heilsnotwendig, ich komme auch so in den Himmel. Im Himmel wirst du nicht mehr getauft werden. Mach das lieber hier auf dieser Erde. Viele Gläubige sagen im Blick auf die Taufe, das ist unbedeutend. Der Glaube ist wichtig an Christus, an Gott. Taufe, das ist so eine Formalität, das braucht man nicht. Bitte bedenke, dass die Taufe ein Gebot des Herrn ist. Der Herr Jesus hat es geboten, die Apostel haben es geboten und praktiziert. Auch der Herr Jesus selbst hat sich taufen lassen. Ich habe schon viele Gläubige gehört, die bei ihrer Taufe Zeugnis gegeben haben und die bezeugt haben, der letzte Anstoß zu ihrer Taufe war, mein Herr war nicht zu stolz, sich taufen zu lassen im Jordan, von Johannes dem Täufer, sogar mit einer Taufe zur Vergebung der Sünden, er, der sündlose Sohn Gottes. Und wenn mein Herr das gemacht hat, dann will ich das auch tun. Wo es sich um den Willen Gottes handelt, gibt es nichts Unbedeutendes. Und wenn du wirklich meinst, es sei nur eine Kleinigkeit, dann sei auch bitte im Kleinen treu, denn wer im vermeintlich Kleinen nicht treu ist, wie will derjenige im Großen treu sein, sagt der Herr selbst. Wenn du wirklich meinst, es sei nur eine Kleinigkeit, was nicht stimmt, 150 Mal ist im Neuen Testament von der Taufe die Rede und es meint immer dieselbe Taufe der Gläubigen, die zum Glauben gekommen sind. Bitte redet nicht von Großtaufe. Das ist ein unpassender Ausdruck. Wer groß getauft wird, der muss hinterher wieder klein getauft werden. Ja? Wir reden nicht von Großtaufe, wir reden von Glaubenstaufe. Gläubige sollen getauft werden. Und wenn du als nicht glaubendes Kleinkind oder Säugling getauft worden bist und selbst wenn du im Erwachsenenalter getauft worden wärst und warst noch nicht gläubig, dann war das eine Farce, das war nicht gültig. Du bist in Gottes Augen überhaupt noch nicht getauft. Aber ich bin doch schon als Kind getauft. Wenn ich mich nochmals taufen lasse, bin ich doch ein Wiedertäufer. Ein Wiedertäufer. Das kommt bei vielen Evangelischen gleich nach der Sünde gegen den Heiligen Geist. Wiedertäufer. Ich bin ein Wiedertäufer. Ich trete die Gnade mit Füßen, wird dir jeder evangelische Pfarrer schreiben, wenn du dich taufen lässt. Der wird dir hinterher sagen, jetzt hast du die Gnade mit Füßen getreten. Als hättest du die Gnade gekriegt, als ein Pfarrer ein paar Tropfen Wasser über dich geträufelt hat und dabei diese Taufformel gesprochen hat. Das wollen wir doch bitte nicht magisch verstehen, als wäre da die Gnade Gottes in dein Leben gekommen. Die Gnade Gottes kommt in Jesus Christus in dein Leben. Nicht durch so eine gut gemeinte Handlung. Ich habe meinen Eltern das niemals vorgeworfen. Glaubt mir. Meine Eltern haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich habe es ihnen niemals vorgeworfen. Aber es hat mich nicht gehindert, eines Tages dann doch die biblische Taufe zu praktizieren. Und meine Eltern haben das sogar akzeptiert. Als Gemeinschaftsleute. Mein Vater war Gemeinschaftsleiter. Und sie haben es trotzdem akzeptiert. Und haben sich sogar gefreut, haben mir sogar Segen gewünscht zu der Taufe. Wenn ich mich nochmals taufen lasse, bin ich ein Wiedertäufer. Bitte jetzt nochmal ganz gut hinhören. Ich weiß, dass es ist warm und die Nacht war vielleicht kurz bei manchen, aber hoffentlich können wir das aufnehmen. Wir haben bereits festgestellt, dass eine Säuglingsbesprengung weder von der Form, weil es kein Untertauchen ist, noch vom Inhalt her einer biblischen Taufe entspricht. Denn erstens warst du als Säugling oder Kleinkind noch nicht wiedergeboren. Das ist doch so. Und zweitens wurdest du auch nicht untergetaucht. Aber das Entscheidende ist, du warst nicht wiedergeboren. Folglich bist du in Gottes Augen überhaupt noch nicht getauft. Es wurde nur ein kirchengeschichtlicher Irrtum an dir vollzogen, als du babyzwangsbefeuchtet wurdest. Bitte versteh das nicht. Ja, so kann man das nennen. Du wurdest doch nicht gefragt. Es wurde doch mit dir gemacht, auch wenn es deine Eltern gut gemeint haben. Ich habe eben erzählt, meine Eltern, meine Paten und sogar der Pfarrer waren wiedergeboren. Die haben es wirklich gut gemeint. Ich werfe ihnen das nicht vor, in keiner Weise. Folglich bist du in Gottes Augen überhaupt noch nicht getauft. Alle, die hier im Raum sind und nicht auf ihren Glauben getauft sind, die sind in Gottes Augen nicht getauft und deswegen ist deine biblische Glaubenstaufe auch keine Wiedertaufe. Als ich das verstanden hatte, war der Weg für mich frei, die biblische Taufe anzunehmen. Als ich das war der Knackpunkt, weil da stand mir auch im Weg. Wiedertaufe, das will ich auf keinen Fall. Aber das ist ein emotional gefüllter Begriff, Wiedertaufe. Mit dem werden Gläubige in Angst und Schrecken versetzt und du bist noch gar nicht getauft. Da ist nichts geschehen in deiner Säuglingsbesprengung. Du trittst nicht die Gnade Gottes mit Füßen, wenn du jetzt seinem Wort gehorsam bist und die biblische Taufe vollziehst. Im Gegenteil, der Himmel freut sich darüber. Das war der Knackpunkt für mich, für mein Leben. Lass dich taufen, im Himmel wirst du nicht mehr getauft werden. Wir haben am 17. April bei uns in der Gemeinde eine Taufe gehabt. Und ein Bruder hat sich taufen lassen. Es wurde geheim gehalten bis zum Schluss. Keiner wusste es, außer unsere Ältesten. Im 89. Lebensjahr ist er in das Taufbecken gestiegen. Andere Christen argumentieren, meine Bekehrung liegt schon Jahre oder Jahrzehnte zurück. Warum sollte ich mich nun noch taufen lassen? Liegt doch Jahre und Jahrzehnte zurück. Der Bekenntnischarakter würde bei einer solchen Taufe freilich weitgehend wegfallen, habe ich eben schon mal gesagt. Aber warum solltest du nicht den Gehorsam gegen Gottes Wort nachholen? Wenn die Bibel das sagt, dass Christen, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, sich taufen lassen sollen, und das hast du noch nie gemacht, dann hol doch den Gehorsam nach. Und warum solltest du damit nicht die Grundlage legen, um diese Lehre der Schrift zukünftig auch glaubhaft deinen Kindern und Enkelkindern und anderen bezeugen zu können? Dieser Johannes, der sich hat taufen lassen bei uns mit fast 89 Jahren, da waren Kinder und Enkelkinder von ihm dabei. Die haben Augen gemacht. Die haben Augen gemacht. Ihr Großvater mit fast 90 Jahren lässt sich taufen. War auch bis vor 5, 6 Jahren in einer landeskirchlichen Gemeinschaft in unserer Umgebung. 1995 haben wir das Ganze noch getoppt, haben wir in Mannheim eine 91-jährige Frau getauft, die im Rollstuhl saß und keine 40 Kilogramm mehr wog. Warum haben wir die erst mit 91 getauft? Die hatte sich an ihrem 91. Geburtstag bekehrt. Saß morgens im Bett und sagte zu ihrer Tochter, meine Sünden, meine Sünden. Mit 91 Jahren. Keiner von uns kam auf die Idee, diese Frau taufen zu wollen. Keiner. Aber der Heilige Geist hat ihr den Wunsch ins Herz gelegt. Und dann hatten wir wirklich ein Problem. Wir hatten kein Taufbecken, wir haben im See getauft. Dann kam jener 31. Juli 1995, wo wir sie mit 3 Brüdern auf einen Campingstuhl gesetzt haben und haben sie in den See getragen. Ich stand am Ufer mit einem Arzt. Der gehörte zur Gemeinde. Den hat mir nicht extra gerufen. Ihr habt ihn gestern auf dem Foto gesehen. Und ich habe zu ihm gesagt, Fred, wenn die uns jetzt stirbt, stehen wir morgen in der Bildzeitung. Auf der ersten Seite hätte es gelautet, Sekte tauft alte Frau zu Tode oder so ähnlich. Ja, wäre die Schlagzeile gewesen. Aber ich kann euch sagen, die hat die Taufe wunderbar überstanden, hat ein Zeugnis abgelegt. Unglaublich. Und sie ist 4 Monate später eines völlig natürlichen Todes gestorben, war keine Spätfolge der Taufe und ist getauft in den Himmel gegangen. Mit 91 Jahren und 8 Monaten war sie da alt. Und der Johannes, von dem ich eben gesprochen habe, der ist auch getauft in den Himmel gegangen. Da seht ihr ihn. Das war die Taufe am 17. April. Da steht er im Taufbecken, ja. Kann man jetzt nicht so scharf erkennen, aber da wird er getauft. Und deswegen sage nicht, ach, ich bin schon über 70, ich bin schon über 80. Hier, gerade hast du 2 Beispiele gehört und gesehen. Der Mann, der ist schon über 60 Jahre im Glauben gewesen, fast 70 sogar, und hat jetzt den Gehorsamschritt der Taufe nachgeholt, weil er gesagt hat, so lange habe ich nicht mehr zu leben, aber ich will das jetzt noch machen. Keiner hat ihn bedrängt, überhaupt niemand. Keiner. Wir sind immer noch bei den Einwänden. Schließlich sagen viele Gläubige im Blick auf die Taufe, ich weiß schon, dass das in der Bibel steht, aber Gott muss es mir persönlich zeigen. Ach so? Muss dir Gott jetzt jedes seiner Gebote immer persönlich zeigen? Ja, da frage ich zurück, wie soll denn dir Gott das zeigen? Ist dir nicht genug, dass die Aufforderung zur Taufe und die Beispiele der Taufe dutzende Male im Neuen Testament stehen? Muss dir Gott jetzt eben für alle anderen Gebote auch immer eine extra Offenbarung geben? Das kann doch wohl nicht sein. Wir tun doch das, was uns die Schrift sagt. Da brauchen wir keine extra Offenbarung. Das muss dir Gott nicht zeigen. Du musst es verstehen. Alle geistlichen Wahrheiten gehen immer über den Verstand. Wir müssen sie verstehen, im Herzen annehmen, bejahen und dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Ja? Dann muss man sagen, ja, ich will jetzt diese Einwände fallen lassen, die taugen nicht und ich will den Schritt machen. Und dann ist das ganz unspektakulär. Man denkt, ach du liebe Zeit, was werden die Leute sagen? Und ich habe ein Geschäft und mich kennen alle und die Verwandten. Und was werden die alle sagen? Die werden sagen, jetzt ist er übergeschnappt. Ja, ich weiß, diese Gedanken, die kommen. Aber ich glaube, da hat auch die Bibel Hilfe für solche Gedanken. Letzter Punkt, wer soll getauft werden? Frage. Nur diejenigen, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Wenn das in deinem Leben der Fall ist, wenn du an ihn glaubst in biblischer Weise, das heißt als Retter und Herrn, wenn er der Herr deines Lebens ist, wenn du mit ihm lebst, wenn du ihm nachfolgst und dienst, dann sollst du getauft werden. Nur solche. Wer soll getauft werden? Alle diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben. Nur solche, aber auch alle. Da gibt es keine Ausnahme. Der Schächer ist die einzige Ausnahme und das haben wir schon abgehandelt. Ja? Da gibt es keine Ausnahme. Da bleibt also noch wenig Spielraum, den du da hast. Es ist keine Lücke mehr da, in die du dich verkriechen kannst. Ja? Nur diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben, alle diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben. Fazit: Aus der Schrift ist deutlich zu ersehen, dass es sich bei diesen Haustaufen ausschließlich um Menschen handelte, die das Wort Gottes hören und glauben konnten, die sich über ihre Errettung freuten und sich sofort in den Dienst des Herrn stellten. Wenn Kinder dabei waren, so waren sie alt genug, um eine persönliche Entscheidung zu treffen. Es steht nirgendwo, dass sie zur Taufe gebracht wurden, sondern sie ließen sich taufen. Das ist ein großer Unterschied. Und der Herr Jesus hat niemals Kinder getauft. Er hat sie gesegnet. Er hat die Kinder gesegnet. Er hat sie nicht getauft. Alle, die getauft wurden, ließen sich taufen, aktiv. Sie wurden von niemandem gezwungen und gebracht gegen ihren Willen. Ganz klare Lehre der Bibel. Ich bin mit meiner Botschaft soweit durch. Ich darf euch dieses kleine Büchlein hier zeigen. Horst Niehus ist ein guter Freund von Karl-Hermann Kaufmann, den auch viele von euch kennen. Vielleicht habt ihr auch Horst schon kennengelernt. Ein Kaufmann von Beruf, ein Banker, gar kein Theologe, aber er hat diese Schrift geschrieben und hat sie mir damals mal geschickt und ich habe die gelesen und habe gesagt, prima Horst, das ist ganz klar und verständlich. Die Theologen machen alles so kompliziert oft, ja. Und dann haben wir das Büchlein gedruckt. Und das wird immer und immer wieder bestellt. Da hinten liegen welche. Wenn du hier bist und sagst, ich will an dem Thema Taufe dranbleiben, ich will noch mehr Informationen dazu lesen, auch nach diesem Vortrag heute Morgen, nimm dir das Büchlein mit. Wenn du kein Geld dabei hast, darfst du es gratis mitnehmen. Kein Problem, ja, das ist wirklich, kannst du mit gutem Gewissen gratis mitnehmen, dieses Büchlein über die Taufe. Ich habe ja eben schon gezeigt, dieses Traktat oder kleinen Flyer, was hindert mich getauft zu werden. Ich weiß nicht, wie viele davon gedruckt wurden, ich glaube etwa 100.000 Stück. Und hier sind welche, da liegen welche, nimm dir, ich würde mich freuen, wenn jeder sich eins mitnimmt, wer das noch nicht zu Hause hat. Das hat schon manchen Menschen geholfen, dafür bin ich Gott dankbar. Und weil ich bei Flyern bin, da liegen noch zwei Flyer über Gemeinde, biblische Gemeinde, Wunschtraum oder Wirklichkeit. Habe ich auch mal irgendwann verfasst, als mir das auf dem Herzen lag. Kannst du auch mitnehmen. Und hier ist noch ein Flyer. Die Gemeinde Jesu Christi von Pete Fleming Das war einer der 5 ermordeten Auka-Missionare, die 1956 von den Aukas ermordet wurden. Jim Elliot war der einer von den anderen, den kennen alle, ja. Aber Pete Fleming, der hat so etwas Gutes über Gemeinde geschrieben. Ich habe sowas Gutes selten gelesen. In diesem kleinen Heftchen, nimm's doch bitte mit. Gestern waren wir auch zusammen, die Verantwortlichen der Hauskreisversammlungen, und haben über Gemeindegründung nachgedacht. Da liegen noch ein paar von diesen Skripten, die wir da gestern behandelt haben. Es sind nur 2 Blätter. Wen das interessiert, der kann die auch noch mitnehmen. So, also das Büchlein über die Taufe. Wenn ihr auch über die Frage der Gemeinde nachdenkt, William MacDonald, Christus und die Gemeinde, ein kleines Büchlein, kein dicker Wälzer. Da ist das Buch über die Taufe. Hier ist Christus und die Gemeinde von MacDonald. Lest mal so ein gutes Buch über die Gemeinde, dass wir auch eine neutestamentliche Vorstellung haben von Gemeinde. Wer das schon kennt von MacDonald und vielleicht ein anderes lesen will, Leben im Haus des Vaters von Wayne Mack, ist auch ein ganz fantastisch gutes, praktisches Buch über Gemeinde. Leben im Haus des Vaters. Ein Buch, das ich nicht hier vorne auf der Leinwand habe. Handbuch Gemeindebau. Ein paar Brüder haben das. Wer sich darüber Gedanken machen will, mitzuhelfen, wie eine biblische Gemeinde gebaut werden kann, da haben 22 Brüder mitgearbeitet. Einige, die ihr auch kennt, ja, auch aus der Brüderbewegung und aus sogar John MacArthur hat einen Beitrag dazu gegeben. Oh, sorry. Gut. Und zuletzt habe ich noch 2 Bücher. Ihr wisst, ich bin ein Fan von Fritz Binde, der Beste, den die Gemeinschaftsbewegung in Deutschland je hervorgebracht hat, war aus meiner Sicht Fritz Binde. Wer kennt den Namen Fritz Binde, darf ich mal sehen? Ah, ein paar gibt's hier doch, die ihn kennen. Das war ein Atheist, Sozialist, Anarchist und Nietzsche-Anhänger, ein Ostdeutscher, aus Thüringen gebürtig, ja? Und dieser Mann kam zum Glauben, nachdem er 2-mal dieses Büchlein Der Weg dem Lamme nach von Steinberger gelesen hatte, kam er 1903 zum Glauben und dann wurde er Evangelist. Der hat mit Jakob Vetter zusammen die Deutsche Zeltmission gegründet und aufgebaut, Fritz Binde. Und durch ihn sind Tausende von Menschen zum Glauben gekommen, auch Intellektuelle, Doktoren und andere Toren haben sich durch ihn bekehrt. Ja, ich gehöre zu den anderen Toren. Und seine Schriften, seine Bücher sind das Tiefste, was ich bis jetzt von einem Menschen geschrieben gelesen habe. Dieses Buch hier. Ich habe über 1000 christliche Bücher gelesen. Das steht an Nummer 1 auf meiner Hitliste. Durch dieses Buch habe ich am meisten Segen empfangen. Ich habe es schon gelesen, kurz nachdem ich zum Glauben kam, vor 36 Jahren. Habe lange daran gelesen, aber ich habe es mit großem Gewinn gelesen. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich es einmal selbst verlegen würde, wieder neu herausbringen würde. Aber das ist ein ganz großes Vorrecht, dass ich mit Wolfgang Bühne zusammen die Rechte ausgraben konnte und es nochmal drucken lassen konnte. Es gibt noch ein Buch von Binde, auch über Gemeinde, die Vollendung des Leibes Christi liegt da. Das hat er geschrieben, also das waren Vorträge von ihm. Da war er erst noch nicht mal 6 Jahre im Glauben. Da hat er auf einer großen Konferenz über Gemeinde gesprochen. Nicht mal 6 Jahre lang gläubig. Und ihr müsst die Vorträge lesen, da schnallt man ab. Ja, dann denkt man, was habe ich denn in den letzten 20, 30 Jahren gelernt aus der Bibel, wenn der in nicht mal 6 Jahren solche Vorträge halten konnte über Gemeinde. Ganz tief. Hier, die Vollendung des Leibes Christi. Ja, da ist das Buch, da seht ihr ihn nochmal abgebildet. Ihr seht diese hohe Stirn, ja, dieser unglaubliche Denker. Der war philosophisch geschult, Uhrmacher, gelernter Beruf Uhrmachermeister. Sein Vater hat ihm verboten, Bücher zu lesen. Er musste sie alle nachts unter der Bettdecke lesen. Und so wissbegierig, so ein heller Geist. Und dann konnte er später, war Politiker. Manche haben ihm eine Karriere zugetraut bis zum Reichskanzler. Diesen Mann, was Gregor Gysi heute ist, war Fritz Binde damals, vor 100 Jahren. Ja? Und zum Glück kam er zum Glauben und da war die politische Karriere vorbei und Gott hat ihn in seinem Reich gebraucht. Wurde leider nur 54 Jahre alt. Und zu allerletzt, dann habt ihr es überstanden, wenn wir über Gemeinde reden, Gemeindebau, da liegt noch die Toolbox, das kennen schon einige von euch. Ich will da nicht meine Vorträge immer Darum geht's nicht. Ja, du kannst andere Vorträge hören. Das Internet ist voll von guten Vorträgen. Ich bin immer, wenn ich unterwegs bin, dabei zu hören. Hört, nehmt auf, nutzt die Möglichkeiten. Aber wer gerne Vorträge hören will, einen habt ihr jetzt gehört, auch über Taufe, der ist auch da drauf. 164 weitere Vorträge, alle in MP3. Man braucht also zuerst einen PC oder Laptop, dann kann man es auf andere Datenträger überspielen. Auch mit den Textdateien dazu, 45 PowerPoint-Präsentationen, so wie ich das hier mache, kannst du für alles verwenden, für Bibelstunden, Frauenstunden, Jugendstunden, Predigten. Alles, was da drauf ist, ist freigegeben, dass es dem Reich Gottes dienen kann. Wenn du das haben willst im Handel, kostet das 14,90. Hier kannst du das für 10 glatte Euro mitnehmen. Danke, dass ich das auch sagen wollte. Das ist ein wichtiger Teil meines Dienstes, Literatur verbreiten. Ausgewählte, bibeltreue, gute Literatur. Das ist mein Wunsch. Wir stehen zusammen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, den wir hier haben dürfen, für die Worte, die wir schon gehört haben aus dem Buch Jesaja, über die Heiligkeit Gottes und jetzt auch über die Lehre von der Taufe. Herr, du siehst, wie wir alle aus Traditionen kommen und wie die uns gefangen nehmen können. Es gibt gute Traditionen, die wollen wir bewahren, aber wir wollen alle Traditionen an deinem Wort prüfen und was nicht mit deinem Wort übereinstimmt, durch das Sieb fallen lassen und das tun, was dein Wort klipp und klar sagt. Hilf meinen lieben Brüdern und Schwestern, die aus dem Hintergrund der evangelischen Landeskirche und der Gemeinschaft kommen. Hilf ihnen, mit Wohlwollen diese Lehre zu prüfen und für sich persönlich die Entscheidungen zu treffen, die nötig sind, die Konsequenzen zu ziehen. Herr, wir wollen dich nicht nur bitten, dass Geschwister sich taufen lassen, die gläubig sind, sondern dass weiter Gemeinde gebaut wird hier in Westsachsen. Vielleicht auch, dass aus dieser Hauskreisversammlung eine volle Gemeinde entstehen darf mit allem, was dein Wort lehrt. Führe und leite die Geschwister weiter, die verantwortlichen Brüder. Ich danke dir von Herzen für die Gemeinschaft im Geist, die uns geschenkt ist, in dir, Herr Jesus. Amen.